NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die Türkei greift weiterhin in den Syrien-Konflikt ein. Auch heute wieder unterstützen türkische Panzer syrische Rebellen beim Kampf gegen den IS. Der Geldregen in den öffentlichen Kassen weckt Begehrlichkeiten der verschiedensten Art. Steuern senken ist eine davon. Wir berichten und kommentieren gleich. Und in Kolumbien haben sich Rebellen und Regierung auf ein Friedensabkommen im jahrzehntelangen Bürgerkrieg geeinigt. Doch zunächst wieder der Blick nach Italien. Im Erdbebengebiet dort suchen die Helfer weiter nach Verschütteten. Es werden zwar immer wieder Überlebende aus den Trümmern gezogen, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Dafür steigt die Zahl der Todesopfer auf bislang gezählte 250. Und damit kommen die Folgen in die Nähe des letzten großen Bebens vor 7 Jahren in L'Aquila. Die meisten Toten gab es in den Orten Amatrice und Accumoli. Markus Epping berichtet.
Die Retter in den zerstörten Bergdörfern halten sich an der Hoffnung fest. Seit gestern haben sie 215 Menschen lebend aus den Trümmerhaufen gezogen. Auch wenn die Chancen, noch mehr Lebende zu finden, kleiner werden, sie suchen weiter, sagt dieser Feuerwehrsprecher. Wir arbeiten genauso intensiv wie gestern Morgen, als es noch dunkel war, direkt nach dem Erdbeben. Die Überzeugung, noch jemanden lebend zu finden, ist ganz wichtig, auch wenn man an frühere Erdbeben denkt. Worauf der Feuerwehrmann anspielt, ist unter anderem das Erdbeben in L'Aquila vor 7 Jahren. Damals wurden noch 72 Stunden danach Lebende gefunden. Jetzt sind nur 36 Stunden vergangen und tatsächlich, immer noch werden vereinzelt Überlebende gefunden. Der Feuerwehrsprecher erzählt von einem geretteten Mädchen. Als wir das Jammern des Mädchens gehört haben und wir sie dann wirklich rausziehen konnten, da haben die Retter fast euphorisch reagiert, weil das die Dinge sind, die uns weitermachen lassen. Die Arbeit der Helfer wird erschwert durch viele Nachbeben. Heute Nachmittag gab es noch mal ein starkes. Weitere Häuser sind eingestürzt, solche, die eh schon wackelig waren. Diese Frau hier hat ihr Haus endgültig verloren, wegen eines Nachbebens. Mein Haus gibt es praktisch nicht mehr, auch weil der Glockenturm jetzt darauf gestürzt ist. Vorher war das Haus schon rissig, jetzt ist es am Boden. Inzwischen fragen manche, warum so wenige Gebäude sicher waren. Die Staatsanwaltschaft von Rieti in Latium hat Ermittlungen aufgenommen. Es geht um die Frage, warum auch frisch saniert Gebäude einstürzten. Eine Schule im Ort Amatrice etwa und ein Kirchturm in Accumoli. Der Präsident der Provinz Ascoli Piceno forderte, dass der italienische Nationalstaat helfen muss, um die Gebäude in Zukunft erdbebensicher zu machen. Wir brauchen hier dringend einen langjährigen Aufbauplan, um die Häuser vorschriftsgemäß abzusichern, vor allem die in den Risikogebieten. Solche Sätze entsprechen ziemlich genau dem, was Regierungschef Renzi gesagt hat. Er versprach den Einwohnern der zerstörten Dörfer nordöstlich von Rom, dass diese wieder aufgebaut werden, und zwar nach neuen Sicherheitsstandards. Bis dahin aber ist es noch hin. Zurzeit sind hunderte Überlebende erstmal in Zelten untergebracht. Es gibt Essen und Trinken, ein Feldbett und medizinische Versorgung. Die Hilfe kam schnell. Die Frage ist, wie lange sie bleiben muss. Niemand hier geht davon aus, dass die Zeltstädte schnell wieder abgebaut werden können. Denn wo sollen die Menschen hin? Von ihren Dörfern in Zentralitalien sind zum Teil nur Schuttberge geblieben.
Auch heute haben türkische Truppen syrische Rebellen beim Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien unterstützt. Die Stadt Jarablus gilt mittlerweile als befreit. Die IS-Kämpfer hätten sich dort zurückgezogen, heißt es. Einer UN-Studie zufolge haben sowohl der IS und auch syrische Truppen noch im vergangenen Jahr Chemiewaffen eingesetzt. Syrische Oppositionellen forderten den Sicherheitsrat auf, diesen Chemiewaffeneinsatz eindeutig zu verurteilen und Sanktionen gegen das syrische Regime zu verhängen. Anna Osius berichtet.
Die syrische Führung in Damaskus hat den türkischen Militäreinsatz im Norden des Landes scharf kritisiert. Der Einsatz türkischer Panzer unter dem Schutz der US-Luftwaffe sei eine schwere Verletzung der Souveränität, hieß es von Seiten des Assad-Regimes. Dessen ungeachtet setzte die Türkei die Bodenoffensive in Syrien auch heute fort. Nachdem die Terrormiliz Islamischer Staat aus der nordsyrischen Grenzstadt Jarablus vertrieben wurde, widmet sich die Türkei jetzt den Kurden. Die Kurdenmiliz JPG solle über den Fluss Euphrat zurückgedrängt werden, hieß es aus Ankara. Unser Kampf gegen die terroristischen Gruppen geht weiter, so der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu. Wir setzen unsere Offensive in Syrien und im Irak fort, gegen den IS, die PKK und JPG. Wir kämpfen bis zum Ende. Der Druck der Türkei und der USA hat offenbar erste Erfolge. Die Kurden haben damit begonnen, ihre Einheiten zurückzuziehen. Auch der IS zieht sich weiter zurück. Als sich die Niederlage in der nordsyrischen Grenzstadt abzeichnete, flohen Berichten zufolge hunderte IS-Kämpfer nach Südwesten zu ihrem nächstgelegenen Stützpunkt. Die Terrormiliz gerät offenbar immer stärker unter Druck. Auch im Irak melden die Streitkräfte Erfolge gegen den IS. Die Stadt Qajara südlich von Mosul konnte zurückerobert werden. In Syriens zweitgrößter Stadt Aleppo geht unterdessen der Kampf um den von Assads Regierungstruppen belagerten Ostteil der Stadt unvermindert weiter. Die Vereinten Nationen fordern von allen Kriegsparteien eine 48-stündige Waffenruhe, um den eingeschlossenen Zivilisten der Stadt zu helfen. Es sollen sich immer noch Zehntausende Zivilisten im Ostteil Aleppos aufhalten. Sie leben unter ständigem Beschuss und katastrophalen Bedingungen. Russland hat heute einer 48-stündigen Waffenruhe zugestimmt, die anderen Kriegsparteien noch nicht. Wir halten an unserer Forderung an alle Seiten fest, eine 48-stündige Feuerpause, so der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura. Russland hat Ja gesagt, jetzt warten wir auf die anderen Kriegsparteien. Wir stehen bereit, die Lkw mit den Hilfsgütern sind beladen und können jederzeit sofort starten, wenn wir grünes Licht bekommen. Dass im syrischen Bürgerkrieg mit allen Mitteln gekämpft wird, belegt jetzt ein Bericht der Vereinten Nationen. Demnach haben die Konfliktparteien in den Jahren 2014 und 2015 Chemiewaffen eingesetzt, ungeachtet internationaler Verbote. Eine Untersuchungskommission konnte zumindest in 3 Fällen eindeutig den Einsatz von Giftgas belegen, 2-mal von Seiten des Regimes von Machthaber Assad, 1-mal von Seiten des IS. Demnach hatten die syrischen Regierungstruppen aus Hubschraubern der Luftwaffe Chlorgas auf Dörfer abgeworfen, obwohl Syrien ein Jahr zuvor unter massivem internationalen Druck der Chemiewaffenkonvention beigetreten war und Assad sich verpflichtet hatte, alle Chemiewaffen des Landes zu zerstören. Der IS benutzte nach Angaben der UN im August 2015 Senfgas, ebenfalls eine hochgiftige Substanz. Zu aktuellen Vorwürfen äußerte sich der UN-Bericht nicht. Erst vor 2 Wochen hatten Aktivisten erneut Einsätze von Giftgas gemeldet. Videomaterial ungesicherter Herkunft zeigten ein offenbar totes Kind und Menschen, die mit Atemproblemen behandelt wurden. Ein Patient beschrieb damals, was er erlebt hatte. Wir gingen spazieren, als eine Art Fass über uns abgeworfen wurde. Als wir hinrannten, um zu sehen, was es war, sahen wir Gas hervorquellen. Ein heftiger Geruch verbreitete sich wie Chlor. Fakt ist, in Syrien befinden sich Zehntausende Zivilisten schutzlos zwischen den Fronten der verschiedenen Kriegsparteien. Humanitäre Helfer haben oft keinen Zugang.
3 Wochen nach den Terroranschlägen von Paris, da hatte der Bundestag im vergangenen Dezember beschlossen, Soldaten in den Kampf gegen den IS zu entsenden. Die Bundeswehr wollte mit Kampfjets die Anti-IS-Koalition in Syrien und im Irak mit Aufklärungsflugzeugen unterstützen. 6 Tornados und ein Tankflugzeug wurden kurz darauf auf den türkischen NATO-Stützpunkt Incirlik verlegt. Seitdem der türkische Präsident Erdogan allerdings Bundestagsabgeordneten den Besuch der Soldaten dort untersagt hatte, da sinken auch die Zustimmungswerte für dieses Engagement. Und jetzt mehren sich die Stimmen, die einen Abzug verlangen. Aus Berlin berichtet Christoph Brössel.
Im Oktober wollen Abgeordnete des Deutschen Bundestages nach Incirlik reisen. Es könnte der letzte Versuch sein, die Einsatzkräfte dort zu besuchen. Wenn die Türkei die Einreise der Parlamentarier erneut ablehnt, könnte der Bundestag gegen eine Verlängerung des Mandats stimmen. Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD.
Wir haben eine Parlamentsarmee und da ist eindeutig, deutsche Abgeordnete müssen die deutschen Soldaten im Auslandseinsatz auch besuchen können. Wenn dies passiert, und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dann kann das Mandat verlängert werden.
Ähnlich sieht das die Opposition.
Ich kann momentan bei der türkischen Regierung nicht erkennen, dass dies in irgendeiner Art und Weise bereit ist, ihre Position zu ändern. Und aus meiner Sicht ist die Konsequenz dann klar, dann kann die Bundeswehr nicht weiter in Incirlik eingesetzt werden, dann wird man diesen Einsatz beenden müssen.
Sagt Tobias Lindner. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in Prag zum Luftwaffenstützpunkt in Incirlik. Die Bundeswehr habe dort gute Bedingungen vorgefunden.
Und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass von Incirlik aus Einsätze der Anti-IS-Koalition geflogen werden können. Dazu gehört für uns, weil wir eine Parlamentsarmee haben, natürlich auch, dass Abgeordnete, die Incirlik besuchen wollen, dies können. Und darüber werden mit der Türkei Gespräche geführt.
Die Luftwaffe hat bereits geprüft, ob die Aufklärungstornados und das Tankflugzeug auch von anderen Flughäfen aus operieren könnten. In der Planung sind Zypern und Jordanien. Großbritannien beispielsweise fliegt Angriffe im Irak und in Syrien von Zypern aus. Die Pläne sind jedoch sehr vage. Nach wie vor arbeitet die Bundesregierung daran, den Stützpunkt in Incirlik auszubauen. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte, wartet die Bundeswehr dazu noch auf Genehmigungen der türkischen Verwaltung. Für rund 50 Millionen Euro sollen Unterkünfte, eine Flugbetriebsfläche und ein mobiler Gefechtsstand errichtet werden.
Uns wäre es natürlich recht, wenn wir dieses Mandat verlängern könnten, weil es einfacher ist für die Bundeswehr, in Incirlik zu arbeiten. Dort sind sie im Umfeld der amerikanischen Partner, die viel technische Infrastruktur und Logistik zur Verfügung stellen können. An jedem anderen Standort muss die Bundeswehr mehr eigene Fähigkeiten mitnehmen,
sagt Rainer Arnold von der SPD. Die Bundeswehr hat mit 6 Aufklärungsflugzeugen bereits über 500 Einsätze geflogen. Die Bilder und Informationen dienen den Verbündeten zur Planung und Durchführung von Angriffen.
Seit gestern, da wissen wir ja, der deutsche Staat und die Sozialversicherung, die haben im ersten Halbjahr einen Riesenüberschuss erzielt. Das war zwar nicht das erste Mal so, aber 18,5 Milliarden mehr eingenommen als ausgegeben, das hatten wir seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Nun liegt das Geld also da und ziemlich viele haben sich bereits darüber gebeugt. Die einen fordern Schulden zurückzahlen, die anderen wollen das Geld investieren, zum Beispiel in bessere Schulen oder in bessere Straßen. Und wieder andere wollen Steuern senken. Und dabei ist bemerkenswert, dass auch Sozialdemokraten Geld an die Bürger zurückgeben wollen, wie Jens Wiening berichtet.
Wenn es etwas zu verteilen gibt, möchte jeder etwas abhaben vom Kuchen. So ist das auch mit den Überschüssen im Haushalt. Diesen Satz von Thomas Oppermann, dem SPD-Fraktionschef, hört man gerade überall in Berlin.
Ich finde es gut, dass es jetzt in Deutschland eine Debatte gibt über Steuerentlastungen.
Auch aus dem Finanzministerium ist heute zu hören, ja, es gäbe Spielraum für steuerliche Entlastungen. Aber konkret wird Wolfgang Schäuble nicht. Einen Zeitpunkt oder gar eine Summe will der Finanzminister nicht nennen. Ein bisschen vorpreschen, dann wieder auf die Bremse treten. Das scheint gerade der goldene Weg zu sein, den Politiker der Großen Koalition beschreiten. Denn auch die SPD will die Bürger entlasten, sagt Johannes Kahrs, Haushaltsexperte der Partei. Aber
das sind jetzt häufig Einmaleffekte, liegt eben am Ölpreis, an den Zinsen. Wenn denn dann langfristig sich das ändert, da muss man auch aufpassen, was man sich an Belastung aufgehalst hat, weil es bringt ja nichts, dass wir in 3 Jahren wieder in rote Zahlen gehen.
Also Vorsicht bei konkreten Zusagen für Steuersenkungen. Außerdem steht ja die Bundestagswahl vor der Tür und da kann man mit Ideen zur Steuersenkung sicher beim Wähler punkten.
Wir sind dabei, im Rahmen unseres Wahlprogrammes Konzepte zu entwickeln. Allgemeine Steuersenkungen, von denen auch Spitzenverdiener profitieren, sind nicht angesagt. Sondern wir brauchen ganz gezielte, konkrete Entlastungen für Menschen mit normalen Arbeitnehmereinkommen. Und dafür werden wir ein Konzept entwickeln.
Sagt Thomas Oppermann von der SPD. Da Bürger mit niedrigen Einkommen kaum Steuern zahlen, würden sie auch nur wenig von Steuerentlastungen profitieren. Deshalb wird die Partei wohl auf die Senkung der Sozialbeiträge setzen. Auch die Union positioniert sich mit dem Thema Steuern für den Wahlkampf. Carsten Lehnemann, der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, will mit einem 3-Stufen-Modell die Steuerabgabe neu regeln, wenn er sich denn damit durchsetzen kann.
Wir werden dafür werben, dass unser Steuerkonzept Eingang findet im Wahlprogramm der Union. Damit wird meines Erachtens auch wieder mehr die Unterscheidbarkeit der Union zu anderen Parteien hergestellt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wählen, Wahlkampf von Wählen und Wählen kann man nur, wenn es Unterschiede gibt. Die brauchen wir in der Sache, die gibt es viel zu wenig. Wichtig ist nur, dass er auch umgesetzt wird.
Union und SPD sind sich also einig, dass es Steuersenkungen geben muss. Konkret zugesagt wird aber nichts. Stattdessen wollen die Parteien mit dem Thema in den Wahlkampf ziehen. Für die Bürger heißt das, aktuell sind Entlastungen kaum zu erwarten.
Der Staat hat im ersten Halbjahr gut gewirtschaftet. 18,5 Milliarden Euro beträgt der Überschuss. Behalten oder ausgeben, das ist nun die Frage. Uwe Möller kommentiert.
Ohne Zweifel eine gute Nachricht. 18 Milliarden Überschuss. Vermutlich wird 2016 das dritte Jahr in Folge, in dem der Staat keine neuen Schulden machen muss, sondern sogar mehr Geld erwirtschaftet als ausgibt. Hauptgrund sind die niedrigen Zinsen. Für die Schulden zahlt der Staat kaum mehr Zinsen. Vor einigen Jahren war das noch ganz anders. Da hat allein der Bund Jahr für Jahr fast 40 Milliarden nur für Zinsen bezahlt. Aktuell sind es nicht mal 8 Milliarden. Das kann sich aber ändern. Die Notenbanken beraten gerade darüber, wie sie die Zinsen anheben können, ohne die nächste Finanzkrise auszulösen. Bei höheren Zinsen lösen sich die Superüberschüsse des Staats dann aber auch ruckzuck auf. Auch andere Gefahren drohen. Die Banken sind längst nicht stabil, die Brexit-Folgen sind noch völlig unklar und eine Krise in China, über die immer wieder spekuliert wird, würde Deutschland als Weltexportland viel mehr treffen als alle anderen. Trotzdem ist es natürlich keine weise Politik, einfach immer weiter zu sparen. Also Geld ausgeben. Aber wofür? Vor allem Steuersenkungen werden jetzt lauthals gefordert. Der Chef der Chemiegewerkschaft etwa droht, wenn da nicht endlich etwas zurückfließt, dann sind meine Leute richtig sauer. Wie lange wollen wir noch auf die dringend notwendige Entlastung warten? Das klingt gut, es stimmt aber nicht ganz. Eine Entlastung ist nämlich nicht dringend notwendig. Die Steuerbelastung in Deutschland ist nicht höher als in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Das zeigt ein Blick auf die Steuerquote, die angibt, wie hoch die Steuereinnahmen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes sind. Heute ist sie nicht höher als 1965 oder 1980 beispielsweise. Auch im internationalen Vergleich zahlen die Menschen in den meisten Ländern mehr Steuern als wir, etwa in Belgien, sogar in Italien und Großbritannien. Nur in den USA ist die Steuerlast geringer als in Deutschland. Also lieber keine Steuergeschenke. Ich habe da eine bessere Idee. Statt einige Euro an alle auszuschütten, sollte der Staat mehr investieren, zum Beispiel in Bildung und Verkehr. Marode Straßen und Brücken, endlose Staus, veraltete Bahnstrecken, kaputte Schulen, zu wenig Lehrer. Die durch niedrige Zinsen geschenkten Milliarden hier zu investieren, das würde unser Land zukunftsfest machen und auch wettbewerbsfähiger. Außerdem würden die staatlichen Investitionen zu weiteren Investitionen im privaten Bereich führen und zu höheren Einkommen. Auch davon haben wir alle etwas. Mehr als von einer Steuersenkung, die vielen ohnehin nur wenig bringen dürfte.
Der Kommentar von Uwe Müller im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. Der republikanische Bewerber für die Wahl zum US-Präsidenten, Donald Trump, der schert sich ja bekanntlich wenig um politische Korrektheit. Er beschimpft muslimische Soldaten, die im Irakkrieg für die USA gefallen sind, lässt eine Mutter mit Kind aus einer Parteiveranstaltung werfen und die deutsche Flüchtlingspolitik hält er für gefährlich. Illegale Flüchtlinge wollte er gar ausweisen lassen. Davon scheint Trump allerdings jetzt wieder abgerückt zu sein. Aus den USA berichtet Martin Ganselmeier.
Donald Trump hat schon mehrfach seine Positionen zu bestimmten Themen verändert. Doch dass er nun ausgerechnet eine weniger harte Haltung gegenüber nicht legal ins Land gekommenen Einwanderern ankündigt, das sorgt für heftige Diskussionen, sowohl unter seinen Anhängern als auch bei seinen Gegnern. Im Vorwahlkampf hatte sich Trump unnachgiebig gezeigt und damit gegenüber seinen republikanischen Mitbewerbern abgegrenzt. Das sind illegale Einwanderer und die müssen raus, forderte Trump vor einem Jahr. Später können wir ja versuchen, die Guten unter ihnen zurückzuholen.
They're illegal immigrants. They gotta go out. At some point we're gonna try getting them back, the good ones.
11 Millionen Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, festzunehmen und zu deportieren, sei völlig unrealistisch, hatten Trumps Mitbewerber Jeb Bush und Marco Rubio stets betont. Trump hielt ihnen deshalb Schwäche und Nachgiebigkeit vor, kündigte außerdem den Bau einer großen Mauer an der Grenze zu Mexiko an und punktete bei den Vorwahlen. Doch angesichts schlechter Umfragewerte, 2,5 Monate vor der Präsidentschaftswahl, will Trump nun seine Einwanderungspolitik korrigieren. Zwar werde er weiterhin dafür sorgen, dass die vorbestraften Einwanderer das Land verlassen müssen, so Trump am Mittwochabend in Texas, aber viele Wähler hätten ihn gebeten, die Anständigen unter den 11 Millionen nicht auszuweisen. Jemanden, der 15 oder 20 Jahre hier war, mit seiner Familie rauszuschmeißen, das sei so hart, wird mir immer wieder gesagt. Und das ist ja auch eine sehr, sehr harte Sache.
It's a very, very hard thing.
Und es gebe ja auch großartige Leute unter den Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung, ergänzte Trump. Sein Kurswechsel kam beim harten Kern der Anhänger nicht gut an. Schmeißt sie raus, forderten sie umgehend. Doch Trumps neue Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway hat ihrem Kandidaten angesichts verheerender Umfragewerte bei den noch unentschlossenen Wählern einen gemäßigteren Kurs verordnet. Conway, eine erfahrene Wahlforscherin, hat erkannt, dass Trumps Forderungen nach Deportation Migration und Mauerbau bei den wahlentscheidenden Wechselwählern auf Ablehnung stoßen. Deshalb trifft sich Trump seit kurzem auch mit Hispanics und Einwanderergruppen. Doch ob dieser Kurswechsel in der Schlussphase des Wahlkampfes glaubhaft ist, bezweifelt nicht nur Hillary Clinton. Glaubt nicht dem neuen Trump, sagte sie im Sender CNN. Wir müssen ihn ernst nehmen, wenn er jedem Einwanderer im Land androht, ihn rauszuschmeißen. Trump ändert doch seine Position dreimal am Tag. Für Clinton zeige Trumps Kurswechsel, dass in seinem Wahlkampfteam angesichts der Umfragen Panik herrsche. Trump versicherte seinen Anhängern, es gehe nicht um Amnestie für die illegalen Einwanderer, aber sie sollten Steuern nachzahlen und deshalb müsse man ja mit ihnen zusammenarbeiten.
Mindestens 220.000 Tote, mehr als 5 Millionen Vertriebene. Das ist die Bilanz des über 52 Jahre dauernden Guerillakrieges in Kolumbien. Nun haben sich die Regierung und die FARC, die Rebellen, auf einen Friedenspakt verständigt. Und damit ist der älteste Konflikt Lateinamerikas wohl Geschichte. Seit November 2012 hatten Regierungsvertreter und FARC-Leute um eine Friedenslösung gerungen. Die Bürger müssen allerdings über das Abkommen noch abstimmen. Ivo Marischik berichtet.
Wir sind am Ziel. Die Unterzeichnung des Abkommens mit der FARC-Guerilla bedeutet das Ende des bewaffneten Konflikts, sagte Humberto de la Calle, Chefunterhändler der kolumbianischen Regierung, zum Abschluss der Friedensgespräche in Kuba. Damit geht ein Krieg zu Ende, der mehr als 50 Jahre gedauert hat. Zehntausende Tote, Menschenrechtsverletzungen und ein zerrissenes, in weiten Teilen verwüstetes Land. Dieses Kapitel der Geschichte Kolumbiens ist endlich vorbei, bekräftigte auch der Sprecher der FARC, Ivan Márquez. Wir können verkünden, der Krieg der Waffen ist zu Ende, jetzt beginnt der Wettstreit der Ideen. Denn wie der Waffenstillstand aussehen soll, das steht eigentlich schon länger fest. Innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrags sollen die FARC-Kämpfer ihre Waffen an die Vereinten Nationen übergeben und danach ziehen sie sich in 17 besondere Zonen Kolumbiens zurück. Bis zum Schluss war aber ein anderer Punkt umstritten. Wie können die einstigen Rebellen am politischen Leben teilnehmen, nachdem sie die Waffen niedergelegt haben? Für die FARC ein enorm wichtiges Detail, denn sie wollen weiterhin für ihre Ideen kämpfen, nur eben nicht mehr mit Waffen. Für die konservativen Kräfte Kolumbiens um Ex-Präsident Uribe ist das aber genau der Punkt, warum sie das Friedensabkommen ablehnen. Sie befürchten, dass die Rebellen jetzt ihre Einflusszonen zu sozialistischen Enklaven ausbauen. Präsident Santos erklärte den Kompromiss in einer Fernsehansprache mit den Worten: Die ehemaligen FARC-Mitglieder können, wenn sie die Waffen abgegeben haben, am politischen Leben des Landes teilnehmen. Und die FARC werden auch Vertreter ins Parlament entsenden. Sie werden Sprecher im Kongress haben, mit Rederecht, aber ohne Stimmrecht. Aber am wichtigsten sei, dass die Zeit der Leiden, der Schmerzen und der Tragödien mit dem Friedensabkommen zu Ende sei, sagte Santos.
Heute beginnt der Fin des Sufrimiento, der Dolor.
Santos betonte auch, wie wichtig das Abkommen für das Ansehen Kolumbiens im Ausland sei. Und mit diesem Abkommen wird man uns auch nicht mehr als ein gefährliches Land ansehen. Und damit kommen mehr Investitionen, mehr Tourismus und mehr Arbeitsplätze. Die Verhandlungen in Havanna haben 4 Jahre gedauert. Unterhändler de la Calle räumte ein, dass alle Seiten sich letztlich mehr gewünscht hätten. Aber dieses Abkommen sei eben der gangbare Weg.
Hier an dieser Stelle, da haben wir ja gestern über die Diskussion des neuen Katastrophenschutzplanes der Bundesregierung berichtet. Und da gab es Kritik und Lob, aber Vorsorgemaßnahmen für Katastrophen werden im Prinzip ja von niemandem in Frage gestellt. Über die Fähigkeiten der einzelnen Staaten bei Katastrophen angemessen und schnell zu reagieren, darüber gibt der Weltrisikobericht Auskunft. Und dabei zeigt sich, dass nicht nur Naturereignisse Risiken bedeuten. Detlef Reppen mit den Einzelheiten.
In der Kategorie Gefährdung nimmt Italien einen vorderen Platz in der Risikohitliste ein. Insgesamt aber kommt Italien auf einen recht guten mittleren Platz 118. Diesen scheinbaren Widerspruch klärt Peter Mucke, Geschäftsführer des Bündnis Entwicklung Hilft, auf.
Ausgesprochen positiv ist, dass Italien ein sehr hohes Potenzial hat, sich für zukünftige Katastrophen zu wappnen. Italien kann Hilfe kurzfristig auf die Beine stellen und sehr schnell reagieren. Das zeigt sich jetzt auch in diesen Tagen, wo die Hilfsmaßnahmen ja sehr zügig angelaufen sind.
An der Spitze dieser Negativrangliste stehen aber samt und sonders Entwicklungsländer. Platz 1 Vanuatu, bedroht durch Sturmfluten an den Küsten des pazifischen Inselstaates. Platz 2 Tonga, etwas größer, aber genauso arm wie Vanuatu. Und auf Platz 3 die Philippinen, die vor allem unter zerstörerischen Wirbelstürmen leiden. Und so geht es weiter mit Guatemala, Bangladesch und Nicaragua bis zu Platz 17, wo Japan als erstes Industrieland steht, weil die vielen Erdbeben eine ständige Gefahr darstellen. Aber ob Erdbeben, Wirbelstürme oder Dürren Naturereignisse bleiben oder sich zu einer Naturkatastrophe auswachsen, darüber entscheidet nicht so sehr die Exposition eines Staates, sagt Matthias Garschhagen von der Universität der Vereinten Nationen in Bonn, sondern dessen Bewältigungskapazität.
Also die Frage zum Beispiel, haben Sie ein vernünftiges, gut ausgebautes Gesundheitssystem, das mit Opfern umgehen kann? Haben Sie ein Versicherungssystem, das mit Schäden umgehen kann und helfen kann, diese zu bewältigen? Haben Sie langfristig Kapazitäten, sich anzupassen an zum Beispiel zukünftige Risiken wie den Meeresspiegelanstieg? All dies sind Fragen, die dazu beitragen, einerseits die Verwundbarkeit eines Landes herunterzufahren und gleichzeitig die Fähigkeit, damit umgehen zu können, hochzufahren.
Gute Regierungsführung ist ein Zauberwort in diesem Zusammenhang. Sorgen die Eliten in der Hauptstadt nur für sich oder bekommt auch die Peripherie gute Straßen, Mobilfunk, ein Netz von Gesundheitsstationen und Bauvorschriften, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch durchgesetzt werden? Die weltweit verbreitete Korruption verschärft die Auswirkungen zum Beispiel von Dürren meist erheblich, sagt Simone Pott von der Welthungerhilfe.
Lagerhaltung. Viele Regierungen sagen, wir haben natürlich große Lager für den Notfall. Sind die aber auch wirklich gefüllt? Sind die Sachen, die dort drin sind, noch brauchbar? Gibt es wirklich Pläne für die Trinkwasserversorgung im Notfall? Und da spielt Korruption eine große Rolle, weil wir oft wissen, etwas steht auf dem Papier, aber wenn es dann der Ernstfall eintritt, sind die Sachen nicht brauchbar oder sind plötzlich gar nicht da.
Um die Krebsfrüherkennung und Versorgung zu verbessern, da hatte der Deutsche Bundestag vor 3 Jahren gesetzlich festgelegt, dass in allen Bundesländern bis Ende 2017 klinische Krebsregister aufgebaut werden müssen. Wie weit ist der Aufbau nun in den einzelnen Ländern vorangeschritten und wird die bundesweite Vernetzung der Daten auch gelingen? Um diese und weitere Fragen zu klären, hatte der GKV-Spitzenverband die Prognos AG mit einem Gutachten beauftragt und Katrin Brandt kennt nun die Antworten.
Es gibt gute und schlechte Nachrichten aus der Medizin. Die schlechte ist, dass jährlich derzeit rund 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs erkranken und dass diese Zahl in Zukunft steigen wird. Denn die Deutschen werden immer älter und Krebs schlägt nun mal in der Regel in späten Jahren zu. Die gute Nachricht ist für Doris Pfeiffer, dass die Überlebenschancen besser werden.
Mal vergleicht, 1980 starben mehr als 2/3 aller Krebspatienten an ihrer Erkrankung. Dann ist die Hälfte heute eben auch eine gute Zahl im Vergleich dazu. Also insofern haben wir hier eine Verbesserung, aber immer noch ein großes Problem.
Doris Pfeiffer ist die Chefin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen. Und die wiederum finanzieren ein Projekt, das bei der Lösung dieses Problems helfen soll. Die neuen klinischen Krebsregister nämlich, die laut Gesetz bis Ende 2017 in allen Bundesländern fertig sein müssten. Sie sollen Daten über krebskranke Patienten sammeln und auswerten. Den Krankheitsverlauf, die Therapie, die Nachsorge, Rückfälle und das Überleben. Durch die Rückmeldung an die Ärzte und Krankenhäuser könnte die Behandlung verbessert werden. Doch der Aufbau der Krebsregister geht nur schleppend voran. Das belegt eine Untersuchung, die die Kassen beim Institut Prognos in Auftrag gegeben haben. Nur in 3 Bundesländern ist es zu erwarten, dass sie ihre Krebsregister Ende 2017 schon fertig haben.
Das sind Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und das Saarland,
sagt Marcel Hölterhoff von Prognos.
In 8 Ländern beurteilen wir es eher kritisch. Und bei 5 Ländern würden wir sogar sagen, dass wir es für eher unwahrscheinlich halten, dass diese Kriterien tatsächlich bis Ende 2017 erreicht werden.
Und dazu gehören Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. NRW besitzt in Münster bereits ein Krebsregister, das aber andere Schwerpunkte setzt. Erst im April dieses Jahres wurde nach langer Vorbereitung ein Gesetz für das neue Register verabschiedet. Der geplante Umzug von Münster nach Bochum verzögert die Sache zusätzlich. Auch Schleswig-Holstein hat erst im Mai begonnen, sein neues Register aufzubauen. Die Landesregierung in Kiel sieht sich auf einem guten Weg und verweist auf ein Meldeportal, das Ende Juli an den Start gegangen sei. Niedersachsen hingegen liegt noch weiter zurück. Dort werden gerade erst die gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Noch ist nichts verloren, sagt Doris Pfeiffer vom Spitzenverband der Kassen.
Es gibt da noch viel zu tun und wir drängen darauf, dass die Beteiligten, die Verantwortlichen das auch dann angehen.
Wer es bis Ende 2017 nicht schafft, hat noch eine Nachbesserungsfrist von einem Jahr. Die gesetzliche Krankenversicherung schätzt, dass die Register nach Fertigstellung rund 500 Millionen Euro jährlich kosten werden.
Und jetzt blicken wir noch kurz auf die bevorstehende Gruppenphase in der Fußball-Champions League. Bayern München und Borussia Dortmund bekommen es dort in der Gruppenphase mit den Vorjahresfinalisten aus Madrid zu tun. Die Bayern spielen gegen ihren Halbfinalbezwinger Atletico und der BVB muss unter anderem gegen Titelverteidiger Real Madrid ran. Borussia Mönchengladbach trifft auf Pep Guardiola mit Manchester City und den FC Barcelona. Das ergab die Auslosung in Monaco, wo auch noch weitere Gruppenkonstellationen heute Abend ausgelost werden. Soweit also das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.